Werte Zuhörerschaft, es ist wieder soweit. Hier ist Folge für Folge der Serienpodcast. Heute mit der großartigen Jubiläumsfolge Nummer 200.
Jip, jip. Jip, jip, jip.
Komm, ich zieh's vor, weil ohne den Chaoten am anderen Ende der Leitung wäre es ja, glaube ich, eine sehr, sehr einseitige Sache. Ich grüße dich, mein Bester.
Grüß dich auch. Grüß euch, Leute.
Das heißt auch wir haben ja letzte Woche schon gesagt, wir haben mit einer 0 angefangen. Das heißt, eigentlich sind wir bei der 201.
Richtig.
Das heißt, 201 Folgen, das dynamische Duo.
Namentlich Gregor und Goran, weil das hattest du, glaube ich, noch nicht erwähnt. Nur für den Fall, dass das jetzt jemand nicht mitbekommen
hat. Habe ich nicht? Ach so. Ja, da draußen. Wir haben ja bei rund 3 Millionen monatlichen Zuhörern, haben wir ja 6 Millionen Stammzuhörer. Du weißt, wie das läuft.
Traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast oder so?
So in etwa. Aber ich habe ja noch gar nicht gesagt, worum es heute geht. Denn passend zu unserem Jubiläum schließen wir heute die zweite Staffel von Die Ringe der Macht ab. Also namentlich Staffel 2, Folge 8. Und wie ihr das kennt, so kommen wir nämlich wieder wunderbar zurück ins Thema rein, darf der Goran das Ganze jetzt innerhalb von 30 Sekunden zusammenfassen. So viel Vorlauf, mein lieber Freund, hattest du noch nie, weil ich weiß, du brauchst diesen Vorlauf, weil du dir nämlich absolut keine Ahnung keine Gedanken um den Wrap-up gemacht hast. Und alles, was ich jetzt hier sage, dient nur dazu, damit Goran alles im Hintergrund nochmal rekapitulieren kann, weil es geht dann nämlich jetzt auch wirklich gleich los.
Ich kann dir eh nicht denken, jetzt, wenn du redest. Das hilft mir nichts. Bring's hinter dich.
Zeit läuft, seit 6 Sekunden.
Was denn, das ist unfair. Jetzt komm, also jetzt gib mir wenigstens den Neustart. Du hast nichts gesagt. Oder ich habe dich nicht gehört. Also ich behaupte jetzt mal,
ich habe gesagt, los.
Das ist, nee, ich.
Okay, also dann, also pass auf. Ganz offiziell. Ganz in Ruhe. Die Leute sind da draußen schon wieder so, was labern die da? Was machen die da? Also, Goran fasst jetzt die 8. Folge zusammen in 3, 2, 1, los.
Okay, also es gibt den effektiven Startstreich in Numenor. Es gibt, Gandalf kriegt seinen Stab und befreit Nori und die Halblinge. Die Schlacht die Stadt, die ich schon immer vergessen habe, vom Namen her, geht zu Ende. Arda stirbt aufgrund eines Verrats seiner Orks, wie wir überraschend zur Kenntnis nehmen mussten. Galadriel gibt sich einen Zweikampf mit Sauron und besteht ihn fast. Und Isildur reist nach Hause. Wen habe ich vergessen?
Das ist ein Geräusch, was ich schon lange nicht mehr gehört habe, mein Freund.
Es war auch viel. Es waren alle Handlungsstränge dabei. Ich überlege gerade, ich habe irgendeinen Handlungsstrang vergessen. Mhm. Die Zwerge habe ich vergessen.
Die Zwerge, stimmt.
Ja, der war auch zu vergessen, aber gut. Da kommen wir gleich dazu. Gregor.
Ja, ich wollte gerade sagen, da müssen wir drüber reden. Aber jetzt stell die Frage aller Fragen.
Hast du anlässlich des Jubiläums Jubiläumsstimmung oder wie ging es dir nach der Folge?
Oh. Ich seh schon die Zuhörer da draußen, die sich wahrscheinlich denken, Junge, kann der sich endlich mal entscheiden? Pass auf, ich bin mal wieder ein Pendel gefühlt. Ich fand, die ersten 6 Folgen waren für mich persönlich so, naja. Die 7, mega. Wir haben letzte Woche drüber geredet. Wir beide haben das Ding in den absolut höchsten Tönen gelobt. Das war die Folge aller Folgen. Dementsprechend, ich habe es auch letzte Woche schon gesagt, naja, Folge 8, gehen wir mal nicht so hoch rein, so geil wie die 7 kann es nicht werden. Ich wurde teilweise eines Besseren belehrt. Ich fand die 8. Folge besser als die ersten 6. Ich will sie so gern haben wie die 7, aber ich kann es nicht ganz, weil das größte Problem, was ich mit ihnen hatte, ist, sie wollte an zu vielen Orten zu viel. Wieso, weshalb, warum? Da kommen wir, glaube ich, dann im Detail doch mal drauf. Aber so für meinen Kurzeindruck, ich bin irgendwo zufrieden, irgendwo bin ich unzufrieden. Ich hänge so irgendwo in der Mitte fest. Aber wie gesagt, besser als die ersten 6, schlechter als die 7. That's it.
Gut. Und du? Wir ticken da gleich. Also ich kann nichts anderes sagen. Genau so ist es.
Alter, ich habe keine Ahnung, ob eine Antwort von dir schon mal so kurz war. Aber ist okay. Du, hey, es muss ja nicht immer, also wenn ich hier schon 10 Minuten inneren Monolog mache und kein Ende finde, dann musst du ja jetzt nicht auch nochmal 10 Minuten machen und das Gleiche sagen. Also wenn ich dir aus dem Mund gesprochen habe, dann ist er perfekt.
Genau. Nee, aber steigen wir doch gleich mal ein mit dem Elefanten im Zwergenladen.
Jetzt bin ich gespannt.
Also die größte Schwachstelle der Folge fand ich tatsächlich eben diesen Handlungsstrang. Der gefühlt hat der überhaupt, also wenn man auch mit Blick auf die letzte Folge guckt, da war das okay, diese Dramatik, dieses Aufbauen, das guckt gegen Norden und sie kommen nicht, dafür war es gut, aber jetzt, wenn man sich auf die 8. Folge reduziert, hatte ich das Gefühl, so dieser Handlungsstrang, den haben sie dieses Mal nur reingebracht, damit sie noch die Figur noch mal zeigen, bevor wir in die Staffelpause gehen. Der hat ja so gefühlt gar keinen Mehrwert.
Weiß ich nicht, Digga.
Na doch, pass mal auf. Also, wir haben ein Schlüsselelement ist, oder generell, generelles Element von dieser Serie, die heißt ja auch so, sind diese Ringe. Die Ringe der Macht. Und wir haben auch ein bestimmtes Bild, das sie immer wieder aufgreifen und ein Motto würde ich es nennen. Das ist diese freiwillige Übergabe des Rings. Das ist scheinbar so ein Schlüsselmoment zwischen Gut und Böse. Die Guten können diesen Ring freiwillig weitergeben und alles ist gut. Die Bösen verfallen ihn komplett und teilen ihn nicht. Wir hatten jetzt mit König Durin so einen Fall, wo es auf der Kippe stand, wo wir jetzt nicht sicher sein konnten, okay, in welche Richtung geht's jetzt? Sind die Zwerge, verfallen die den Ringen oder sind die jetzt wie die Elben so rein, dass sie den abgeben können und bla bla blub. Und wir hatten diese Schlüsselszene dann auch, wo Durin den Ring ablegt, wieder so ein bisschen, also Durin der Dritte, wieder so ein bisschen normal wird, väterlich wird, und dann den Heldentod stirbt. So weit, so wichtig.
Mhm. Mhm.
Aber warum der Balrog?
Ja.
Warum der Balrog? Also, wie darf ich mir das jetzt vorstellen? Da ist ein übermächtiges Wesen, ein Maia, gegen den Gandalf irgendwie sich durch halb Mittelerde geprügelt hat, aus den tiefsten Tiefen in die höchsten Höhen und sie haben sich so lange bekämpft, bis es irgendwann zu Ende ging. So ein Viech wird geweckt, es stinkt sauer, da kommt ein Zwerg, springt in die Klinge, also wir sehen ja den Tod letzten Endes nicht effektiv, aber wir können jetzt mal davon ausgehen, dass es auch mit diesen Klingenkreuzen dann auch gleich zu Ende war, zumindest ging ich jetzt davon aus. Und dann, was macht er dann? Dann legt er sich wieder hin, schläft dann 3000 Jahre, bis er dann wieder geweckt wird oder irgendwann, ich weiß nicht, wann sie ihn dann effektiv die Zwerge geweckt haben und dann entscheidet sich, so, jetzt habt ihr mich zweimal geweckt, jetzt mache ich Khazad Dûm platt. Was sollte das? Was? Und dann stopfen sie, dann geht's noch weiter, dann stopfen sie quasi in die letzten Szenen noch so zwei, gleich mal zwei neue Infos, damit man auch ja weiß, okay, nächste Staffel geht's weiter, aber es wird nicht so reibungslos laufen, wir haben die Konflikte schon mal vorprogrammiert, zaubern einen Bruder hervor, der, wenn er mal erwähnt wurde, maximal einmal und irgendwo am Rande, bin mir nicht mehr sicher, ob das so der Fall ist. Und was haben sie noch reingezaubert? Was war das zweite Problem? Ach, die Zwerge wollen ihr Geld zurück. Genau, die anderen Zwerge wollen ihr Gold zurück.
Und sie graben an Durins Herrschaftsanspruch. Die sagen, du bist nicht legitimer Herrscher oder Nachfolger von Durin dem Dritten.
Ja, das habe ich aber gar nicht.
Obwohl er der Sohn ist. Also ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie Zwergenmonarchien funktionieren. Aber ich sag mal, bei uns normalerweise bekommt dein Kind die Krone.
Ich glaube, bei der.
Und warum dann jetzt irgendwie die Blauen oder wie das hieß, anfangen da irgendwie an seinem Anspruch zu graben? Keine Ahnung, wie das bei denen funktioniert.
Ja, vor allem so schnell und es war so gekünstelt. Also wir hatten ja diese. Ich weiß es auch nicht, wie diese Monarchie-Thematik da funktioniert, aber wir hatten ja dieses Motto von dieser Halskrause, die den Prinzen quasi darstellt.
Ja.
Und die hat er ja bekommen wieder, also per Definition hat ja der Vater ja seinen Sohn legitimiert oder wieder legitimiert. Entsprechend sollte das geregelt sein. Also ich weiß jetzt nicht, wo da jetzt diese Diskussion herkommt. Vor allem, warum kommt die jetzt und warum kommt sie jetzt so plötzlich?
Ja, wahrscheinlich, um halt wieder einen Konflikt aufzumachen.
Ja, ja.
Den man grundsätzlich thematisieren kann.
Ja, ja, das ist ja, warum sie
kommt.
Aber
ich gebe dir auch recht. Also,
ja, bitte.
Ja, ich gebe dir auch recht. Ich meine, das ist ja die letzte Einstellung, als der Thron in Schwarz verhüllt ist und alle quasi betröppelt davor stehen und ich sag mal so, sowas gibt's nicht. Also wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das bei Zwergen läuft, aber normalerweise heißt es, der König ist tot, es lebe der König. Mhm. Und ich war dann schon ein bisschen darüber verwundert, warum Durin dann halt immer noch mit seiner Prinzenhalskrause rumrennt, wie du schon sagst, weil eigentlich, gut, die Krone von Durin den Dritten ist vermutlich mit Durin dem Dritten untergegangen. Mhm. Er hat sie nicht abgelegt und hat sie ihm nicht weitergegeben. Das heißt, Stand jetzt hat Durin der Vierte mal keine Krone. Mhm. Aber egal. Also sowas wie einen verhüllten Thron, das gibt's nicht. Auf diesem Thron sitzt Durin der Vierte, weil er ist der Sohn von Durin den Dritten. Wie gesagt, natürlich alles projiziert von unserem Monarchiegehabe. Das war schon merkwürdig. Habe ich mich schon ein bisschen so gewundert. Und dann, ja, kommt dieser ominöse Bruder, dann kommen die anderen Zwergenreiche da rein und Aber vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Durin die Dritten Balrog-Geschichte. Mhm. Ich meine, damit fängt die Folge ja an, ne? Mhm. Die Folge fängt ja an, wie Durin der Vierte durch die Gänge streift, dann auf Disa und die verwundeten Soldaten trifft, dann seinem Vater hinterher eilt und ohne Scheiß, also ich meine, das ist ja in dem Sinne alles, weiß ich nicht, wenn du so willst, Intro, Prolog der Folge, weil danach beginnt dann quasi der Titelvorspann. Und das Ding war zu Ende und ich dachte, wow, 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 scheiße, Alter, hold my beer, wie zur Hölle geht denn bitte diese Folge los? Also ich fand das emotional, das hat mich ultra abgeholt auf der einen Seite. Also, weißt du, vom Gucken, vom Machen, auch vom Mitfiebern. Balrog, okay, ja, Fanservice, okay. Habe ich in dem Moment nicht drüber nachgedacht. War mir scheißegal. War mir egal, Mann. Einfach, wie es war, ich so, boah, Das Ding war vorbei. Das Intro läuft. Ich habe das Intro geskippt, weil ich muss das immer nur einmal gucken. Dann skippe ich das immer. Mhm. Und dann, wie bei dir, ging bei mir aber auch das Rattern los, ne? Genau das Gleiche. Ich so, okay, warte mal. Der Balrog ist ein Zeitalter zu früh. Und wie du schon gesagt hast, jetzt hast du da einen Balrog. Ich meine, das Ganze ist ja im Prinzip nur, ja, ich sage jetzt mal, mehr oder weniger geendet, weil durch das Aufeinandertreffen der Waffen vom Balrog und von Durin den Dritten gab es eine Explosion, dadurch ist der Gang eingestürzt. Das heißt aber, du hast diesen einen Gang, wissentlich diesen einen Gang, der zusammengestürzt ist und auf der einen Seite hast du die Zwerge und auf der anderen Seite hast du einen Balrog rumlaufen. Mhm. Und all das, was wir natürlich ja auch immer, was wir wissen, was wir mehrfach thematisiert haben und was ja zum Beispiel auch jedem, der die Bücher nicht gelesen hat, also so Leute wie ich, ins Gehirn gebrannt wurde, sofern sie die drei Filme gesehen haben, ist die Aussage, die Zwerge wurden zu gierig und haben dann den Balrog geweckt. Mhm. Mit dem, was du jetzt weißt, was? Wie soll das funktionieren? Also ich meine, wir wissen dahinter, Durin hat ja das Loch, also Durin der Dritte macht das Loch, dahinter ist alles voll mit Mithril, alles. Also das Blaue, was da ist, nix Gold, alles Mithril, so. Aber jetzt sagst du doch nicht, ja, also wie soll das funktionieren? Ja, da ist ein Balrog, ja, aber da ist auch Mithril, ja, aber da ist ein Balrog, ja, aber da ist auch Mithril, ja, da ist ein Baltrog, ja, die Frage stellt sich nicht, was soll der Scheiß? Also, das ist so, keine Ahnung. Klopfen die jetzt irgendwie nur noch zwischen 8 bis 12, dann, damit die bloß nicht die Mittagsruhe vom Balrog erwischen oder was?
Mhm. Ja, es ist einfach.
Das ist, wie du auch, also wir haben unabhängig voneinander, haben wir das gleiche Problem damit. Also wie gesagt, ich fand das Intro der Folge oder den Anfang der Folge, ich fand das emotional, ich fand das geil gemacht, das hatte übel den Schauwert, mega. Aber die Logik, die sich dann zum Kanon, also die Logik Löcher oder das Problem mit dem Kanon, war direkt so, na das müsst ihr mir jetzt mal erklären, wie das funktionieren soll.
Genau, und das tun sie ja nicht. Und das ist auch ein Problem.
Und das tun sie nicht. Also, noch nicht. Ich meine, Durin, ja, Khazad-dûm ist in Trauer, hohoho. Also,
ja, aber
wir sind ja gefühlt erstmal einen Tag danach. Also, man muss natürlich auch ein bisschen fair sein und man muss dem Ganzen ja auch so ein bisschen erstmal ein bisschen die Möglichkeit geben, sich vielleicht zu entwickeln. Weil du kannst nicht das Fass aufmachen und in einer Sekunde später erklären, warum das, was sie da jetzt gezeigt haben, irgendwie doch zum Kanon passt. Also so weit gehe ich dann doch nicht. Das wäre vielleicht ein bisschen unfair. Aber, und das ist natürlich auch wieder, das schlägt in die gleiche Kerbe wie dieser Herrschaftsanspruch und dieser ominöse Bruder. Das wird garantiert auch thematisiert werden. Ja, wahrscheinlich diesen, es gibt dir vermutlich einfach wieder eine Handlungsgrundlage oder eine Geschichtengrundlage. Dieses, oh, da ist so viel Mithril. Ja, aber das ist der Balrog. Ja, aber lass doch. Nee, aber das ist doch der Balrog. Überleg mal, was mit deinem Papa passiert ist. Ja, aber das, weißt du, da hast du wieder so einen innerlichen Konflikt, weiß ich nicht. Vielleicht spalten sich die Zwerge in zwei Parteien oder weiß der Geier was. Also, aber du hast zumindest mal wieder irgendwas, um Handlung zu füllen.
Ja, aber darum geht's ja. Das ist ja der Punkt, den ich beanstande. Es ist einfach.
Ach so, dass es so mit Krampf ist oder was?
Ja, ja, genau. Es ist einfach viel zu viel Brechstange. Also musste es der Balrog sein?
Nein, auf keinen Fall.
Epische Szene.
Aber es sah geil aus.
Ja, ja, mag sein. Epische Szene meinetwegen. Aber musste das an der Stelle sein? Und wenn du das Fass aufmachst, da musst du ja als Serienmacher bedenken, was du, dass du ja jetzt nicht auf einer grünen Wiese daherkommst und sagst, oh cool, da kennt sich keiner aus, ich nehme jetzt einfach mal so ein Wesen und das ist jetzt mit der Szene abgeschlossen, da wird sich schon keiner fragen, was passiert. Nein, da hocken Millionen von Fans, die Filme gesehen haben und diesen Satz in den Ohren haben mit diesem, und sie weckten den Balrog. Ich muss ihnen diese Frage beantworten. Und tatsächlich ist meine Überzeugung in der Situation, sie müssen es auch jetzt beantworten. Sie können uns nicht 2 Jahre oder wie auch immer, wie lange es dann dauert, bis die nächste Staffel kommt, warten lassen und unklaren lassen. Wenn du dieses Fass so aufmachst, Fanservice bedienst, dann musst du auch die Fans im Hinterkopf behalten bei der Antwort und wie du die Antwort präsentierst. Und kannst du das nicht so schlampig machen, wie sie es gemacht haben. Du kannst nicht die Lore so auf den Kopf stellen.
Aber der gleich.
Moment, nein, das musst du nicht. Du bist ja der Serienmacher. Du entscheidest ja vorher, wie das läuft. Du entscheidest ja, wie du diese 8 Folgen aufbaust. Irgendjemand hat ja dann entschieden, boah, wir machen eine geile 7. Folge nur mit der Schlacht von Eregion. Punkt. Dass du dadurch Probleme produzierst oder ein Timing-Thema kriegst. Das muss dir klar sein, aber es ist dein Job. Du wirst dafür mit Geld bezahlt, dass du eine Antwort findest, die zufriedenstellend ist. Und mein Problem mit der ganzen Situation ist eigentlich folgendes. Du bedienst dich einer Franchise. Du gehst nicht hin und kreierst eine eigene Geschichte, bist frei von Zwängen, sondern nein, du bedienst eine Fanschaft, eine Fangemeinde damit. Und das musst du im Hinterkopf behalten. Das ist deine Aufgabe, das auch zufriedenstellend zu machen. Sonst verfehlst du deinen Job. Weil du profitierst ja auch davon, dass du ein Herr der Ringe vorne dran hast. Das bringt dir Fans, das bringt dir Erfolg, also Zuschauerzahlen.
Ja, ist richtig.
Und dann musst du deine Arbeit sauber machen. Das ist mal das Problem, was ich damit habe. Du kannst nicht eine Lore nutzen, um Fanservice zu betreiben und Klickzahlen zu generieren und die dann mit Füßen treten. Du kannst nicht das Problem aufmachen, hier ist ein Balrog, der jetzt 1000 Jahre da unten sitzt und nichts tut, weil er jetzt schon wach ist. Und dann wird sich das schon in Wohlgefallen auflösen. Wenn du diese Figuren nimmst, dann hab eine Antwort für das Problem. Ob die gut oder schlecht ist, ist das Nächste. Aber so stand.
Aber vielleicht kommt die ja noch.
Dann kannst du das nicht nach 2 Jahren bringen. Also ich ganz ehrlich glaube ich tatsächlich, dass ihre Antwort darin liegt, dass er jetzt den Zwerg getötet hat. Der Unruheherd ist jetzt beseitigt, die Zwerge, das Tor ist verschlossen und der Balrog ist jetzt viel zu müde oder viel zu schwach, um jetzt ein neues Loch zu schlagen. Also so, ich glaube tatsächlich, dass die Antwort ist. Ich glaube nicht, dass die das Thema Balrog nochmal so thematisieren werden. Ehrlich gesagt. Also im Sinne von... Er ist jetzt da wach und wir müssen ihn zum Einschlafen bringen. Sondern ich glaube eher tatsächlich, das hat sich jetzt erledigt und die Frage ist jetzt nur, wie sie ans Mithril kommen, um ihn nicht nochmal zu wecken.
Ich gebe dir den Punkt, wenn wir in 2 Jahren über Staffel 3 reden.
Okay.
Aber jetzt gebe ich ihn dir noch nicht, weil, ja, wie gesagt, du merkst ja auch bei mir, war ja auch dann, also ich fand's geil, aber instant kam der Gedanke, ich so, ja okay, aber wie zur Hölle passt das jetzt in den Kanon? Aber ich gebe ihn halt an der Stelle, gebe ich ihn halt den Benefit of a Doubt. Und das Ding ist halt, es ist das Staffelfinale. Und es ist ja Usus, dass da einfach, weiß ich nicht, offene Themen, Cliffhanger hast du nicht gesehen. Und dann wird das halt in der Staffel danach erklärt, wenn es erklärt wird. Und von da, also und so fair will ich an der Stelle sein, dass ich sage, okay, Leute, seid euch gewahr, ihr habt das Fass aufgemacht. Ich bin gespannt, wie ihr das Fass in Staffel 3 erklärt oder wieder schließt oder keine Ahnung. Also wie ihr dann, oder ich meine, das ist vielleicht ein bisschen sehr viel Vorschuss, wenn ich denen sage, ich bin gespannt, wie ihr das in den höchstwahrscheinlich noch anstehenden 3 Staffeln fixt. Da gebe ich dem Gefühl sehr, 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 sehr viel Zeitraum. Aber ich sehe, wie gesagt, ich sehe das an der Stelle wahrscheinlich ein kleines bisschen versöhnlicher, dass es halt nicht in dieser Folge gemacht haben, weil sonst hättest du, sonst wäre die halbe Folge oder die ganze Folge hätte sich nur um die Zwerge gedreht.
Richtig, aber wie gesagt,
das
Marco, das ich halt sehe, ist, dass die komplette Staffel geplant haben. Also es ist ja nicht so, als hätten
Problem
selber geschaffen. Also ich denke aber nicht.
Ja, aber vielleicht
ganz kurz nur, ich denke aber nicht, dass sie das Problem wirklich realisieren, denn letzten Endes die Zwerge, wir sehen ja die Szene mit dem verhangenen Thron, was ich übrigens ein cooles Bild fand. Aber die sind ja dann wieder alle versammelt. Das ist ja, die haben ja Zeit zu trauern. Das machst du ja nicht, wenn dein Balrog unten wütet und versucht, einen Tunnel zu graben oder zu schlagen. Also die sind ja wieder in so einer Art Situation der Normalität angelangt. Der Durin will ja schon wieder in die Schlacht ziehen. Also er formuliert es ja wirklich so, sagt meinem Freund Elrond, ich werde ihm wieder zur Seite stehen. Das machst du doch nicht, wenn unten ein Balrog mit seiner Höllenpeitsche dann an deinem Tor kratzt.
Ja.
Also ganz ehrlich, ich glaube, mag sein, dass du das jetzt aufheben willst, aber ich mach dir da keine Hoffnungen. Wenn jetzt der Shitstorm wirklich groß werden würde, keine Ahnung. Weil ich glaube, dazu ist die Szene einfach zu imposant gewesen. Ich glaube, das wird ziemlich versöhnlich auf die meisten wirken.
Ja, sieht man an mir.
Ja, bist ein gutes Beispiel. Nee, aber ja. Also wenn das jetzt kein Shitstorm auslöst, dann wird sich das in Wohlgefallen erledigt haben. Ansonsten, okay, vielleicht müssen sie nachschärfen, aber ich glaube, das Thema ist durch. Genau, aber mich stört es persönlich.
Jetzt, wo du das so sagst, pass auf, ganz kurz noch, und dann machen wir, glaube ich, da einen Deckel drauf auf das Thema. Du hast recht, jetzt, wo du das sagst, dadurch, dass sie ganz am Ende der Folge ja im Prinzip den eingehüllten Thron zeigen, dann von wegen, ja, ich werde wieder meinem Freund Elrond helfen. Ich habe da irgendwo an einen Bruder, der an mir krebt. Ich habe andere Zwergenreiche, die an mir graben. Alleine durch diese Szenen wird der Zwergen- oder Khazad-Dûm-Fokus schon eigentlich sofort woanders hingelegt. Da, von daher, du hast recht. Also ja, auch wenn ich da rangehe und du sagst, erwarte da nicht zu viel. Ich glaube, da wird auch nicht viel kommen. Die werden das, weiß ich nicht, die werden das totschweigen oder keine Ahnung, wenn sie da überhaupt drauf eingehen. Aber mit diesen letzten Aussagen, das war eigentlich schon so riesengroß, das waren keine Brotkrumen, das waren Brotlaibe, so nach dem Thema, das sind die Themen, die uns und die Zwerge in den nächsten Folgen, Staffeln, wie auch immer, beschäftigen werden.
Okay. Und im Übrigen, weil du gerade von Brotlaiben redest, das ist das nächste Thema, wo ich einen großen Schmerz mit habe, ist das Thema mit den Zauberern. Auch mit Tom Bombadil. Das ist genau dasselbe. Sie bedienen sich der Lore, sie bedienen sich ihrer Lore zu sehr, spielen zu viel mit ihr, um dann irgendwelche originellen Antworten zu haben. Und diese Gefahr sehe ich bei der Thematik, wer ist denn der dunkle Zauberer? Also vielleicht habe ich mich jetzt getäuscht, aber ich meine, er hat gesagt, fünf von uns wurden entsandt. Also ja, der dunkle Zauberer. Also,
kann ich bestätigen, ja.
Sie spielen ja wieder mit dieser, also es sind beides Ister und sie spielen auch mit dem Gedanken, hier, wer ist denn das? Identität, so wie bei Gandalf, wo es jetzt bestätigt wurde, aber über zwei Staffeln wurde es geteasert, getriggert, damit gespielt. Und jetzt haben wir hier die Thematik, ist das Saruman oder nicht? Die Optik ist die gleiche, so buschig, buschige Augenbrauen, Bart, die Art, die Klamotten, der Zauberstab, alles so relativ Saruman-mäßig.
Bewusst, oder?
Bewusst, auch weil.
Ich würde sagen, bewusst.
Bewusst. Ja, auch.
Für Spekulationen.
Ja, vor allem, weil sie ja auch gesagt haben, irgendwann, ich weiß nicht, ob es in der Staffel war oder in der Staffel davor, ich meine in der Staffel, es ist noch einer vor dir da gewesen. Und wir wissen ja aus der Lore, dass es dann Saruman war, der zuerst da war. Also Saruman war der Erste und dann, oder beziehungsweise erst kamen die Blauen, dann kam Saruman, irgendwie sowas in der Richtung? Nee. Mhm. Ich glaube, erst Saruman, dann die Blauen.
Ich habe keine Ahnung, wie die Reihenfolge ist.
Aber auf jeden Fall kam Gandalf, glaube ich, deutlich danach. Sei es wie es wolle, also es sind genug Brotkrümel, Brotlaibe ausgestreut, dass das jetzt Saruman ist. Jetzt stelle ich zwei Hypothesen rein. A, oder zwei Punkte, die mich daran stören. A, entweder es ist Saruman, dann passt das hinten und vorne nicht mit dem, was wir von Saruman wissen. Nämlich, dass er bis zu kurz vor Herr der Ringe ein Guter war und erst dann korrumpiert wurde. Und B, wenn das nicht ist, dann nehmen sie einen der anderen beiden Zauberer, was bleiben ja dann nur noch, ich weiß gar nicht, wie sie hießen, Radagast scheidet aus, das ist ja der Braune, der ist ja so ein bisschen, obwohl, der scheidet auch nicht aus, stimmt nicht. Aber sie nehmen dann einen der anderen drei Zauberer, oder ist er, und zwingen ihn ins Korsett des Saruman, damit wir grübeln können, ob Saruman ist. Mhm. Und all das zusammen finde ich, warum, wofür ist das nötig? Also muss es jetzt unbedingt Saruman sein? Oder müssen wir unbedingt glauben, dass es Saruman ist, damit der Twist rausstellt, es ist nicht Saruman, sondern es ist Radagast, der dadurch dann bekloppt wird. Keine Ahnung, was sie sich dann einfallen lassen. Oder es ist einer der beiden.
Oder ein Blauer.
Ja, von denen wir, also ich kann mir die Namen nicht merken. Ich habe es jetzt mehrfach gelesen, aber sie sind da irgendwie Randnotizen. Sie dürfen sie, glaube ich, benutzen.
Alatar und Palando.
Genau, und in zwei Sekunden weiß ich sie wieder nicht.
Ist okay.
Aber tatsächlich, glaube ich, da geht es mir wie den meisten. Denn letzten Endes haben die überhaupt keine Bedeutung für Herr der Ringe. Und
ja,
auch, jetzt stelle ich die Hypothese auf, wenn es jetzt wirklich einer von beiden ist, Anatun und Palantin, dann, das war jetzt Absicht, aber
Ja. Ach wirklich? Wäre ich mir nicht so sicher.
dann nehmen sie ihm ja so diesen Zauber des eigenen. Also das ist keine eigene Schöpfung, es ist kein eigenes eigenständiges Wesen, sondern es ist angelehnt an Saruman. Also sehr viel davon. Und da verpufft ja quasi diese Zauber des Neuen, des Anfänglichen, dass man sagt, okay, der ist ein eigenständiger Ister, den wir nicht kennen. Und dann könnten wir noch was reindenken. Ist das jetzt der oder der? Was ist mit dem anderen passiert? Etc. Pipapo. Einfach nur, um uns so bisschen mit diesem Saruman-Thema zu locken. Und das wäre sogar noch die bessere.
Aber damit zu spielen.
Ja, zu spielen, ja, genau. Und das wäre sogar noch die bessere Variante, weil ich finde es noch viel schlimmer, als wenn es wirklich Saruman ist. Und dann passiert irgendwie sowas wie, er kriegt einen auf den Kopf gehauen von Gandalf und dann hat er einen Gedächtnisverlust und dann steht er wieder da und denkt, hey, ich bin ja Saruman der Weise, wir sind die besten Freunde. Weil dann wäre es ja...
Ja, das funktioniert nicht.
Ja, aber eins von beiden wird hier passieren müssen. Also verstehst du? Und da, dieses Fass machen die ja schon wieder auf. Und da denke ich mir so, warum? Also mit welcher Not? Die haben jegliche Gestaltungsfreiheit. Haben die keine eigenen Ideen und müssen fremde Ideen nehmen und sie irgendwie mit einem Hauch eines originellen Geistesblitzes anhauchen, dass man sagt, hier, das ist mein Kniff in der Geschichte. Oder vielleicht bin ich ja auch zu verwöhnt von der Geschichte, ich habe keine Ahnung, aber für mich, also mich stört das gewaltig, dass wir jetzt wieder das Thema haben, wer ist das? Wer von denen, die wir kennen, ist das? Und warum entwickelt er sich jetzt so, wie er sich entwickelt und wie passt das zu der Hauptgeschichte?
Gandalf 2.0, ne?
Mhm, genau.
Da haben wir ja im Prinzip ja auch zwei Staffeln lang gerätselt, wer ist das? Hier ein Brotkrum, da ein Brotkrum, hier vielleicht so ein bisschen so ein Hint in die falsche Richtung, bewusst oder so, oder unbewusst, keine Ahnung. Mhm. Und jetzt, wo wir wissen oder die Bestätigung haben, dass der Zauberer aus den bisherigen zwei Staffeln, die wir so kennen, tatsächlich Gandalf ist. Und du hast schon recht, scheiße, Alter. Jetzt lernen wir einen zweiten Zauberer kennen, wo es jetzt quasi schon wieder losgeht. Wer zur Hölle ist das?
Ja, weil dann haben wir genau dieselbe Thematik wie mit die zwei Türme. Das ist genau dieselbe Thematik. Wir haben Sauron in Mordor und wir haben Saruman in Isengard. Treibt sich gerade im Elbenlande rum und der andere ist halt jetzt in Run. Toll. Mhm. Das ist der einzige Unterschied. Ansonsten ist es genau das Gleiche.
Ja.
Und das sind so die Mankos, die ich an der Folge habe tatsächlich. Also die überwiegenden. Manche Handlungsstränge fand ich jetzt ein bisschen so runtergerotzt. Also auch dieses Auseinanderbrechen zwischen Gandalf und Nori fand ich jetzt so schnell.
Ja, also generell das ganze Gandalf-Ding, überleg mal, wo wir Gandalf verlassen haben. Gandalf und Bombadil sind am Ende von Folge 6 ja auf diesem Hügel und vor ihm Gestrüpp und Bombadil stellt ihn ja mehr oder weniger vor seine Prüfung. Mhm. Dann findet er in Folge 7 absolut nicht statt. Jetzt taucht er in Folge 8 das erste Mal wieder auf und das erste, was er macht, ist, er läuft durch eine komplett verwüstete Hobbitstadt. Und trifft dort auf die Ostlinge zusammen mit dem Zauberer, zusammen mit gefangenen Hobbits. Mhm. Und ich denke mir so, hä? Habe ich eine Folge verpasst? Was zur Hölle ist hier passiert? Also, das ist, Das war mir zu schnell. Vor zwei Wochen standst du noch auf so einem scheiß Hügel und wolltest hier ein Stöckchen suchen. Und jetzt streifst du hier durch die Hobbitstadt. Ich meine, du hast ja schon gesagt, was ist jetzt der eigentliche Test und so weiter und so fort. Und dadurch, dass er dann durch die Hobbitstadt streift, war mir dann schon klar, okay, alles klar, der hat sich halt irgendwie für Nori und für Freundschaft und so weiter und so fort entschieden. Ist ja okay, aber warum ist der Zauberer da? Wo die Ostlinge, das ist ja alles schon, man hat nichts gesehen, aber es ist halt einfach der Status quo. Und ich gebe dir recht, dann im Prinzip ja dann auch im weiteren Handlungsverlauf, der Bruch mit Nori, keine Ahnung, ob man dann im Prinzip die Haarfüße, ob wir die dann jetzt in Staffel 3 nochmal sehen werden, Stand jetzt, würde ich mal behaupten, haben sie keine Daseinsberechtigung mehr. Ich wüsste nicht, wieso.
Sie müssen noch Gollum einführen. Warte mal ab.
Oh mein Gott. Okay, aber dann vielleicht andere Hobbits, aber nicht die, oder? Oder die holen sogar Gollum aus den Haar. Aber das waren ja auch schon Auenland. Dies ist ja auch viel zu spät, Mann. Aber gut, wir wissen ja eh nicht, wie weit das geht und so weiter und so fort. Aber das ist halt das Ding. Das schlägt genau in die gleiche Kerbe, wie du es jetzt eben gerade schon gesagt hast und wie ich ganz am Anfang bei meinem Gesamteindruck auch schon gesagt habe. Das Ding will zu, also an jedem Eck will das Ding zu viel. Es muss alles noch mit rein. So nach dem Thema, wir können nicht diese Staffel zumachen, ohne irgendwas ungezeigt zu lassen. So nach dem Thema. Ja. Also, guck mal, Numenor, ja. Das letzte Mal, als wir Numenor gesehen haben, Miriel rehabilitiert durch diesen Seewurm. Heute, Pharazôn ist immer noch the big boss, sagt, ja, übrigens, hier der Seewurm, ne, der wurde verhext und er wurde verhext von Sauron. Also, Säuberungsaktion gegen die Getreuen, Numenor geht unter. So, das heißt, du hast eine Untergangsgeschichte, währenddessen sagt Miriel zu Elendil, geh gen Westen. Ach, und übrigens, hier ist auch noch das Schwert schlechthin.
Excalibur.
Ja, das heißt, Narsil steckt da auch noch mit drin. Und ich sag mal, in den gleichen Handlungsstrang, in dem Sinne, stecke ich jetzt auch noch ein Isildur. Ey, fucking Isildur, der seit Folge 4 keine Rolle mehr spielt. Der irgendwo geparkt wurde. Jetzt taucht er auf und sagt, hey, tschüss Leute, ne, ich bin da mal weg. Was passiert? Tauchen auf einmal Numenorer in den Südlanden auf, versklaven quasi ihre, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichelchen, die eigenen Leute.
Die Niedermenschen.
Und sagt, hey, wir sind jetzt, bitte, ja, die Niedermenschen, ja, also wir sind Numenor, wir sind der Big Boss, mach mal hier bitte Holz für dich und, au, oh, scheiße, Isildur, du lebst. Komm mit, ich kerker dich ein. Ich wusste gar nicht, wo unten und oben ist. Das waren so viele Orte, da ist so viel passiert. Ich war einfach überfrachtet. Ich konnte mich auf nichts so richtig einlassen.
Also, ich muss dir sagen, ich finde gut, dass sie viele, viele Ausrufezeichen gesetzt haben. Oder zumindest viele Punkte. Dass da nicht so viele Fragezeichen übrig sind. Das ist, glaube ich, einfach, weil die Story jetzt auch nicht das hergibt, dass man sagt, man lässt zu viele, also das der Umstand, dass die einfach eine Vorgeschichte erzählen, lässt nicht so viel Raum dafür, dass man jetzt viele Cliffhanger über Staffeln hinweg machen darf, finde ich jetzt. Weil es unnötig ist. Weil letzten Endes die große Story an sich kann man sich ja zusammenreimen. Oder kennt sie schon, wenn man ein bisschen mit der Lore beschäftigt ist. Von daher finde ich das ganz gut, wenn sie das so machen. Aber das Tempo, da bin ich bei dir, das Tempo ist einfach
ist krass
gewählt. Also entweder musst du diese Schlacht von Eregion in Folge 6 machen und hast dann noch 2 Folgen, wo du das dann so ein bisschen ausklingen lassen kannst, ein bisschen in die Länge ziehen kannst, oder du machst einfach eine Folge mehr oder du straffst das vorher ein bisschen. Aber dieses staccatohafte Vollpacken mit Wendungen, ja. Das war ja schon, das ist ein großes Manko dieser Folge.
Ja.
Haben wir noch was Positives? ja, tatsächlich. Beantworte ich meine Frage
ja, mal selber. Doch.
Also ein Highlight, das mir jetzt im Gedächtnis bleibt, ist tatsächlich Sauron.
Mhm.
Ich finde, die haben. Ja, warte mal, sollen wir vielleicht noch das andere Negativbeispiel? Sollen wir im Negativkontext bleiben?
Ist mir egal, wenn du noch ein Negativbeispiel hast, dann hau noch ein Negativbeispiel raus.
Das dritte große Manko, was ich hatte jetzt mit der Folge, waren die Orks. Ich meine, es war allen klar, wir haben letzte Woche und die vorletzte Woche, und also als es angefangen hat, sich anzudeuten, haben wir drüber gesprochen, dass sie Ada irgendwann verraten werden. Wir wussten ja auch, und das ist ja das Thema mit dem Lore, wir wissen ja, dass in Herr der Ringe Sauron über die Orks gebietet. Mit Ausnahme der Uruk-hai hat er alle Orks unter sich. Also muss ja irgendwann Ada über die Klippen gesprungen sein oder irgendwas mit ihm passiert sein, dass er nicht mehr die Orks anführt, und sie müssen sich ja wieder als Sauron angeschlossen haben oder hat sie unterjocht, wie auch immer. Mhm. Das ist jetzt keine großartige Überraschung. Aber wir haben letzte Woche ja auch noch spekuliert, so, wie soll das jetzt gehen? Wie sollen jetzt Gil-galad, wen hatten wir noch? Elrond und der, den ich immer wieder vergesse, Legolas für Arme.
Arondir.
Also Legolas.
Arondir.
Legolas 2.0 oder 0.2. Ja, so ist besser. Also Legolas 0.2.
Oh Gott.
Ja, ich komme gleich noch dazu. Wie sollen die denn zwischen zwei Armeen dastehen? Also beziehungsweise zwischen zwei Mächten. Wir haben hier die einerseits Ada mit den Orks und wir haben Sauron, der eine Macht an sich darstellt. Und die sind in der Mitte. Wie sollen die das überleben? Und dann haben wir Ada mit dem Ring. Wir haben Galadriel, die mit den neuen Ringen abgehauen ist. Eigentlich hat Sauron gar keine Ringmacht.
Oder auch nicht.
Ja, ja. und wir haben ja überlegt, so, wie sollte sich denn das ausspielen? Und ich habe sogar noch spekuliert, so vielleicht überlebt ja Ada das Ganze. Wir können ja einfach mal völlig unzusammenhängend einen kompletten Charakter-Shift. Also mit Ausnahme von Glück haben wir überhaupt noch keine Diskussionen, was die Orks angeht, gesehen. Wir können ja ein komplettes Caesar-Brutus-Thema aufbauen. Und das ist genau diese Szene, die ihm wahrscheinlich im Hinterkopf geschwebt ist, als sie sich überlegt haben, hey, wir könnten doch Glück verwundet in das Feldlager bringen. Dann sticht den ab und dann kommen die anderen Orks und stechen alle zusammen, wie damals bei Caesar. Und das tatsächlich fand ich völlig, völlig überhetzt erzählt oder schlampig erzählt. Überhetzt war es, glaube ich, nicht. Sie haben halt einfach viel zu viel ausgelassen, meines Erachtens. Also sie haben die ganze Zeit eigentlich nur Glück gezeigt, der so ein bisschen in Richtung Ada so Kontra gibt, so, ey, du hast doch gesagt, du liebst uns, warum tust du das?
Ja gut, aber hier und da waren auch mal andere Orks, die unzufrieden sind. Es gab ja zum Beispiel auch Deserteure.
Richtig. Stimmt, das war, da gebe ich dir recht, das ist ein Punkt, aber du hast nie so gesehen, anders. Ich fand das eine mächtige Szene, wo sich Ada umdreht in diesem Wald, wo Galadriel dann auf ihn zugeht und man sieht erst den Ring an seinem Finger und er hält dann quasi diesen Dialog oder in dem Fall einen Monolog und dann dreht er sich um und ist nahezu geheilt. Also die ganzen Verwundungen oder diese ganzen, was weiß ich,
Narben
und diesen dunklen Flecke auf dem Gesicht, die waren weg. Und er war geheilt.
Es war wieder ein Elb.
Und genau da hätte man ansetzen können beispielsweise. Hätte man sagen können, so okay, er steht da und er strahlt im Elbenglanz und die Orks fühlen sich da zurückgesetzt oder sowas. Und das hätte man so ein bisschen zeigen können oder so. Also zumindest eine Szene, so dieses, er steht da und die Orks gucken, tuscheln und sind nicht zufrieden. Und dann merkst du so diese Unzufriedenheit. Das wäre nur eine Szene mehr gewesen, die sie irgendwo hätten einstreuen müssen.
10 Sekunden.
Ja. Dann wäre das plausibler gewesen. Und so hatten wir ja eigentlich nur ein paar Deserteure und wir hatten Glück. Und plötzlich schafft es Glück, also der in der Schlacht sich zurückfallen lässt. Also wo du sagst, was sind das für ein Heerführer, dem mich auffällt, dass ein Adjutant einfach verschwindet in der Schlacht. Dann taucht er wieder auf und Ada beauftragt ihn wieder mit den wichtigsten Aufgaben. Dann wird ausgerechnet er verwundet und wird von 9 Orks reingebracht, die auch zufällig genauso gleichgesinnt sind und so einen Meuchelmord auch durchziehen. Oder sind es alle Orks? Wie ist das dann passiert? Warum wird aus Vater plötzlich jemand, der getötet wird? Und jetzt kommt der größte Punkt. Sie haben nirgends und niemals erklärt, warum die Orks sich für Sauron entscheiden. Weil wir haben am Anfang der Staffel gesehen, dass sie eh unzufrieden waren mit dem Joch, das Sauron für sie vorbereitet hat und wie er mit ihnen umgeht. Und Ada war ja quasi der war ja die Vaterfigur, der das nicht ertragen konnte, wie seine Kinder behandelt werden und deswegen gemeutert hat. Er hat ja nicht für sich gemeutert, er hat ja gegen die Behandlung seiner Kinder gemeutert damals. Und jetzt drehen die das um. Ich verstehe quasi, das war der Gedanke wahrscheinlich so, Anfang, Ende, einmal spiegeln, okay. Aber warum die Orks haben ja damals ja auch Sauron niedergestochen. Also genau dieselbe Szene nochmal in ein bisschen gespiegelt. Mhm. Aber da war die Motivation, unser Vater hilft uns gegen den Unterdrücker und er verschafft uns ein besseres Leben. Was ist denn jetzt ihre Motivation, Sauron und Ada zu tauschen? Also selbst wenn Ada...
Unzufriedenheit mit Ada?
Ja, schon. Ja, mag sein. Aber wo...
Und dann noch so eine Brise Sauron dazu?
Aber wo ist denn da die Perspektive für die Orks? Also es ist nicht so, dass Ada schlimmer ist oder gleich schlimm ist und es ist eigentlich egal. Und selbst wenn es egal ist, warum... Der Punkt ist, ich verstehe die Motive. Also mir wurde nicht erklärt, was das Motiv der Orks ist, das eine Übel gegen das andere zu tauschen, selbst wenn ich überzeugt davon wäre, dass Ada das gleiche Übel ist wie Sauron, was ich nicht bin durch die Szenen bisher. Verstehst du, was ich meine? Ist es nur die Angst?
Ich überlege. Ja. Boah, das ist die Frage. Das ist die Frage, oder? Sind sie an der Stelle halt, oder ist es an der Stelle dann doch wieder eine Art Lapsus, ne? Weil, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich sag mal so, im bisherigen audiovisuellen Herr der Ringe-Kosmos, jetzt mal ohne die Ringe der Macht oder speziell auch die zweite Staffel der Ringe der Macht, sind Orks für mich und auch für andere, würde ich jetzt mal behaupten, verhältnismäßig einfache Wesen. Und ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass in diversen Videos und auch Texten jetzt im Rahmen der zweiten Staffel zur Sprache kam, wo sie dann zum Beispiel gezeigt haben, also dass ein Ork wie Glück, der heißt ja noch nicht mal Glück, das ist ja, glaube ich, der sagt es ja sogar, der sagt eigentlich ist es eher so Gluck, irgendwie sowas, das ist ja auch wurscht. Der ist ja zum Beispiel, ob du dich daran erinnern kannst, der ist in der einen Folge, ist er ja sogar mit einer Orkfrau und seinem Kind gezeigt worden. Mhm. Und alle so, boah, erstens, Orks können mehr als und Fleisch sagen, sondern die können sich im Prinzip artikulieren, zusammenhängende Sätze inklusive Nebensätze bilden. Aber die haben auch sowas wie ein gesellschaftliches Konstrukt. Ja? Sie haben Frauen, sie haben Kinder. Und so zumindest so, wie es dargestellt wurde, sah das ja zum Beispiel auch aus, also zumindest in dem Moment, zum Beispiel wie Gluck, wie ein liebender Vater. Weil er sich halt seiner Frau, weil er sich quasi seinem Frau und seinem Kind zugewandt hat. Und alle so, oh, Alter, neue Facetten, die machen was komplett Neues auf. Ja? Und ich sag mal so, in der Sekunde, wo sie gefühlt, gut, dann hast du so ein bisschen, dann hast du jetzt Ork, dann hast du Glück, der sich meinetwegen, der einen Kopf macht, der vielleicht das auch in Frage stellt, was ein Ada da macht. So nach dem Thema, ja, los, immer mehr, einfach immer nur Fleischmunition, immer rein ins Getümmel, einfach koste es wolle für meine persönlichen Ziele, der das vielleicht auch in Frage stellt. Es gibt die Satyre, ein Glück. Und ja, dann natürlich einerseits, wie du schon gesagt hast, dieses, ja, wo kommt das her, dass sie sich jetzt so gefühlt aus dem Nichts gegen Ada wenden, vor allen Dingen auch in dieser Vehemenz gegen Ada wenden, weil davor haben sie vermutlich eher so ein bisschen alles in sich reingefressen, gesagt, na, das, was Ada da macht, ist ja eigentlich schon ein bisschen blöd. Aber es gab kein Aufbegehren. Und dass das jetzt quasi in so einem Cäsar-Moment gipfelt, okay, fand ich krass. Wie gesagt, für mich spielt er immer noch so ein kleines, also eine, ich würde mal behaupten, eine gewisse oder eine sehr, sehr große Portion Sauron-Anada-Zauberpulver dazu. Weil wir wissen ja, dass der gut quatschen kann und Leute umgarnen kann. Und weiß der Geier, was der den er versprochen hat. Wurscht, ja. Aber wo dann zum Beispiel das gesamte Konstrukt für mich persönlich auch wieder zusammengefallen ist, ist der Moment, als Sauron Glück tötet.
Wieso?
Und der andere Ork, der dann quasi hinter Glück steht, alle so, ja, hier, super, super, Sauron, was sind eure Befehle, los geht's. Sauron tötet Glück und der Ork hinter ihm so, dreht sich um und macht sich wieder klein und buckelig. Das heißt, ab jetzt, also da gibt's ja dann auch kein Aufbegehren, nichts. Hm. Also sind die Orks dann jetzt dann doch wieder diese kleinen, einfachen Wesen, obwohl sie im Prinzip hier als große, vielleicht, also in Anführungsstrichen große Wesen aufgemacht wurden, wo vielleicht ein bisschen mehr dahinter steckt, als einfach nur, weiß ich nicht, Fleisch fressen und Leute töten oder sowas?
Hm. Ich denke, genau, das ist jetzt das, was sie uns erzählen wollten. Also das Potenzial der Orks, das endete mit Adda. War ja auch dieses Thema, wo er mit Galadriel noch diese Versprechungen austauscht, so dieses, du hilfst mir, ich helfe dir und es wird nie wieder Krieg zwischen unseren Völkern geben.
Das heißt, das ist jetzt mehr oder weniger, der Punkt, ab dem die Orks so sind, wie wir sie in Herr der Ringe kennen. Das heißt, davor steckte mehr dahinter und ab jetzt sind sie halt einfach nur diese einfachen, ich sag mal, mehr oder weniger dann auch in sich versklavten Wesen.
Nee, ich glaube tatsächlich, das Motto, was sie uns erzählen wollten oder die Idee dahinter war, dass Adda das Potenzial für sie verkörpert hat. Also er hätte sie quasi herausholen können. Und das ist quasi, es ist eine tragische Geschichte letzten Endes, weil Adda hat quasi alles, was er für seine Kinder sich gewünscht hat, hat er selber in dem Moment verspielt, weil er so verblendet war von dem einen Ziel. Also er hat sich zu sehr hineingesteigert, Sauron, also sie von Sauron zu befreien, aus Angst, dass sie ihn wieder übertölpeln. Wobei es natürlich da auch Diskussionen sein kann, hat Sauron ihn manipuliert, als er damals im Gefangenenlager war? Und es war gar nicht seine Entscheidung und es war auch nur ein Opfer, Bauernopfer. Aber letzten Endes, die Tragik ist quasi, Adda schmeißt die Gelegenheit weg. Er hat diese gesellschaftliche Veränderung herbeigeführt. Er hat ihnen die Freiheit gegeben. Er hat ihnen ein Land geschaffen. Er hat ihnen die Möglichkeit gegeben, Familien aufzubauen und eigene Gedanken zu haben. Und gerade da hat er sie nicht unterstützt oder nicht für ernst genommen. Also er hätte Glück quasi auf Glück hören können oder reagieren können und ihnen dann eben das Feuer stärken können, dass sie sich selbst weiterentwickeln. Stattdessen hat er genau das gemacht, was Sauron machen würde und dadurch ist diese Flamme erloschen und spätestens dann eben mit Glück symbolisch getötet worden. Das ist die Tragik dahinter. An sich verstehe ich das.
Oh, gut erklärt.
Danke. An sich verstehe ich das auch und ich finde es auch nicht schlecht. Ich finde es sogar so betrachtet gut. Ich finde einfach, sie haben es nicht gut genug zu Ende erzählt. Also sie haben es zu runtergerotzt zum Schluss.
Mhm.
Und da verpufft dieser ganze Gedanke ein bisschen. Und das finde ich schade. Und das ist das dritte große Manko, dass ich dieser Folge anhafte.
Okay.
Pluspunkte.
Ja, gehe ich mit.
Pluspunkte.
Gehe ich mit.
Sauron.
Okay.
Also ich muss sagen, bin echt begeistert, wie gut oder wie facettenreich sie ihn eingesetzt haben. Ich rede jetzt nicht vom Schauspielerischen oder sowas, das mag man beurteilen, wie man möchte.
Sondern vom Charakter, von der Figur.
Nee, also einfach, wie sie ihn in der Story eingesetzt haben. Also dieser Dialog mit Celebrimbor, dann diese Szene.
So. Übrigens auch eine krasse Szene, ne?
Ja. Ja.
Das waren schon heftige Joffrey-Vibes.
Richtig.
Den im Prinzip mit dem Bogen abzuknallen und dann auch noch an den Pfeilen rumzuspielen und ihn dann sogar an dieser Lanze die Säule hochzuschieben.
Und dann aber eine Träne vergießen, als er tatsächlich stirbt. Also so diese.
Moment!
Ja?
Moment! Vergießt er die Träne, weil er stirbt oder vergießt er die Träne aufgrund dessen, was Celebrimbor sagt? Weil Celebrimbor sagt ja, ihr seid nicht die Meister der Ringe, ihr seid selber nur ein Gefangener der Ringe. Der Herr der Ringe, übrigens auch eine geile Szene, ne? Ja. Weil er dann sagt, der Herr der Ringe, ist es vielleicht einfach auch deswegen, weil er vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht wird sich Sauron an der Stelle auch gewahr, dass Celebrimbor da vielleicht ein Fünkchen Wahrheit spricht? Weil er steht ja trotz, irgendwie ist er ja schon ein Gefangener der Ringe, weil er ist ja eigentlich genauso im Bann der Ringe wie die Ringe selbst. Also metaphorisch gesprochen sind ja gefühlt die Ringe der Meister und er, weißt du, er folgt ja eigentlich nur. Wo sind die Ringe, wo sind meine Ringe, ich will alles haben. Könnte man schon so sehen.
Ich denke auch, dass das Motto ist, dass sie aufgreifen wollten, weil wenn man auch an Herr der Ringe denkt, wie fanatisch er diesem einen Ring hinterher hetzt. Und wenn man sich anschaut, auch in Herr der Ringe, war das ja auch so eine Schwachstelle, fand ich in der Story, dass du eigentlich, er hat ja schon riesige Armeen versammelt, also auch ohne den Ring war der dabei, den Sieg zu erringen. Oder zumindest war es ein offener Austausch, je nachdem, offener Kampf. Also hätte er sich gar nicht so auf die Ringe versteift, und auch jetzt in der Staffel vielleicht, hätte er sie vielleicht auch gar nicht gebraucht, sondern hätte er seinen Plan weitergezogen und seine Alliierten da richtig eingesetzt, wäre ihm der Sieg ohnehin gewiss gewesen. Also ja, ich verstehe den Punkt. Ich verstehe auch die Aussage. Ich glaube trotzdem, dass er den die Träne wegen dem Schmied vergossen hat. Vielleicht nicht, okay. Nicht, weil er jetzt die Person so lieb gewonnen hat, sondern vielleicht auch einfach der Umstand, dass er jetzt einfach als selber, also wenn ich die anderen Mythologie richtig im Kopf habe, ist er ja quasi auch ein, er selber war auch ein Schmied und weiß er quasi die Handwerkskunst seines Kollegen zu schätzen, beziehungsweise übertraf sie ja seine eigene und er ist ja von einem inspiriert von einem Valar, also quasi einem Gott innerhalb dieses Herr der Ringe Kosmos, der selber irgendwie Schmied war und was weiß ich, was der dann geschmiedet hat. Aber quasi, das ist ja also so sein Spleen, das ist so seine Passion, seine Berufung. Und da hat er jetzt einen der Großen quasi gerade töten müssen, wie auch immer. Also ich glaube, das war wirklich eine Träne für Celebrimbor. Zumal er ja auch wirklich überzeugt davon ist, dass Celebrimbor sich ja selber quasi das alles antut, indem wie er handelt. Also es ist ja nicht Sauron, der das macht, sondern es ist Celebrimbor, der selber mit seinen Entscheidungen dafür sorgt, dass ihn Sauron töten muss, der arme Sauron.
Der arme Sauron.
Der kann einem leid tun, genau. Und von daher.
Ja, total.
Ja, also, genau, und das ist das, glaube ich, also das will uns diese Träne vielleicht auch sagen, so nach dem Motto, er bedauert sich selber auch, weil er kann ja nichts dafür. Also diese Verblendung, dieses sich selbst täuschen, der Herr der Täuschung, das schafft er wirklich auch sehr gut, also bei sich. Und das ist so der eine Fakt, also ich bin da bei dir, die Szene war Hammer. Also auch mitten in diesem Schlachtgetümmel, das da draußen noch tobt, dieses melancholische, dieses düstere nochmal, aber in einer Ruhephase schön erzählt, auch mit dem imposanten Bild zum Schluss. Aber dann wie es weitergeht auch, also dieses gut Cäsar momenthaftige kann man ausblenden, aber dann wenn du so, also mir ging so in der Szene, wo Adda stirbt oder getötet wird. Haben sie Galadriel erst so gezeigt, wie sie so zögert und nicht weiß, was sie tun soll und denke so, reagier doch, hilf doch dem Mann, er hat doch gerade einen Ausweg aus diesem Bürgerkrieg gezeigt oder aus diesem Krieg gezeigt, hilf ihm doch, was machst du, was stehst du da? Und dann hörst du diese markante Stimme, Galadriel. Und dann, boah, Gänsehaut, und dann steht er da, nimmt die, du siehst diese Szene, wie er diese Krone nimmt, die da einfach verweist an auf dem Altar da steht, und du weißt, wer da steht, und dann kommt dann die Totale, und er kommt, Totale war es nicht, eine Porträtaufnahme, aber dann siehst du ihn dann, und dann denkst du, oh, jetzt geht's ab, und das war wirklich Gänsehaut-Moment, fand ich. Da, und dann danach die dieser Zweikampf. Hammer, also wirklich gut gemacht. Also da haben sie ja wirklich irgendwie es geschafft, diesen Sauron ein bisschen verletzlich darzustellen, aber gleichzeitig auch nicht. Vielleicht missverständlich erklärt, aber also wir wissen ja, dass Galadriel eine der besten Kämpferinnen ist, die zu der Zeit bestehen. Und man hat das Gefühl, sie hätte eine Chance, eine leichte, aber der überlegene Charakter ist dann doch Sauron. Und mal kurz so die Überlegung, so schafft sie es nicht. Und dann wandelt er sich innerhalb der Szene und verändert die Formen und siehst so, was er alles machen kann. Also ich finde, lange Rede, kurzer Sinn, sie haben diesen Charakter Sauron in dieser Folge jetzt nicht nur als großes, böses, allsehendes Feuerauge gezeigt, sondern tatsächlich eine Vielschichtigkeit reingepackt, die ihn spannend macht. Mhm. Darauf wollte ich hinaus. Und das war gar nicht so oft in dieser Staffel.
Ja, das stimmt. Und die auch noch große Schatten vorauswirft, ne?
Wie meinst du?
Was ich von der Einstellung her sehr, sehr geil fand, ganz am Ende von der Folge oder ja, also wirklich kurz vor ganz am Ende der Folge, kommt ja Maxi zur Sprache. Also Maxi erzählt ja, hält im Prinzip einen inneren Monolog und so weiter und so fort und dann werden ja hier und da Szenen eingeblendet. Weiß ich, Estrid mit Hagen, Isildur auf dem Schiff, wie er davon fährt. Also das ist im Prinzip nochmal, ich sag mal so, das ist in dem Sinn nochmal so ein Farewell-Moment, wo quasi jede Fraktion nochmal gezeigt wird. Man geht im Prinzip nochmal durch, was so bei jeder so der Status quo ist. Weißt du, Elendil außerhalb von Numenor, mit Numenor, mit Narsil am Pferd und so weiter und so fort. Und da gibt es eine Szene, wo sie sagt, und das ist nämlich die Szene, als Sauron da oben immer noch auf diesem Hügel steht, mit Celebrimbors Hammer in der Hand. Der Schmiedehammer von Celebrimbor. Und genau in diesem Moment sagt Maxi, alles, was einer tun kann, ist etwas Neues zu bauen. Und wir wissen, also ein Ring fehlt ja noch. Und in dem Moment, also er hat den Hammer in der Hand. Wir wissen, einer, also der Ring fehlt noch. Und in dem Moment sagt Maxi, alles, was einer tun kann, ist etwas Neues zu bauen. Das war wahrscheinlich gar nicht darauf gemünzt, aber die haben das nicht ohne Grund da eingeblendet. Also für mich hat das in dem Moment sehr gut funktioniert, weil ich dann, okay, alles klar, eigentlich hast du alles, er hat die 9 in der Tasche, die wird er jetzt wahrscheinlich an die Menschen verteilen, damit hat er schon mal, hat er sich im Prinzip im späteren Sinne, das weiß er noch gar nicht, hat er sich schon mal seine Nazgul gesichert. Mhm. Und den einen, den gilt es ja auch noch zu bauen.
Richtig. Eine Szene musste ich... Fällt mir gerade ein, ganz kurz lachen, als Galadriel ihn fragt, so, das war doch alles dein Werk, und er antwortet sinngemäß oder ziemlich genau mit:
Nee, sie hat gesagt, du hast alles geplant, und er so: Nee, au contraire.
Genau, wie war das? Die Straße windet sich oder verzweigt sich oft oder was weiß ich, ich sehe alle Möglichkeiten, die sich da bieten. Irgendwie sowas in der Richtung.
Ja, genau. Ja, ja.
Und ich habe so lachen müssen, weil letzten Endes, er sagt halt einfach verklausuliert, ja, nö, war einfach Glück.
ja, genau. So habe ich das auch gesehen. Ich so, okay, alles klar. Wie viel Glück kann man bitte haben?
Ja, und das war ja auch großes Manko, was wir am Anfang der Staffel ja auch öfters mal hervorgehoben haben, dass dieses Reinstolpern in Gelegenheiten bei Sauron halt schon echt, echt brutal ist. Und wenn man es jetzt streng nimmt, könnte man jetzt auch auslegen, dass letzten Endes Celebrimbor ihm diesen einen Ring einsouffliert hat. Und das nicht mal seine eigene Idee war. Also es stand jetzt, würde ich nicht sagen, er hat diesen Meisterplan, dass er noch einen Ring schmiedet, sondern tatsächlich wird er wahrscheinlich diese eine Satz dann jetzt einfach im Kopf verbleiben und jetzt wächst diese Idee des einen Meisterrings wahrscheinlich, weil thematisch erwähnt wurde der jetzt noch nicht von ihm, oder?
Das ist richtig, aber für uns, weißt du, als Außenstehenden, weil wir wissen ja, was noch kommen muss. Deswegen, also gerade in dem Zusammenhang fand ich das, also ich sag mal so, man könnte es jetzt mit viel Wohlwollen könnte man sagen, dass diese Szene zumindest für mich persönlich so ein kleines bisschen die vierte Wand durchbrochen hat. Indem Sauron da steht mit dem Hammer und sie sagt, ja, okay, was Allah tun kann, ist etwas Neues zu bauen. Ja, lieber Zuschauer, du weißt doch ganz genau, was es bedeutet und du weißt, was ja noch passieren wird. Deswegen fand ich die Szene vermutlich so gut an der Stelle, ja. So gut. Also wie gesagt, auch wenn klassisch vierte Mauer ist ja im Prinzip, wenn jemand direkt mit einem spricht, Deadpool macht das ja zum Beispiel die ganze Zeit, das ist hier nicht passiert, aber ich als Zuschauer fand nicht durch diesen Satz von Maxi und dem, was ich gesehen habe, fand ich mich als Zuschauer persönlich angesprochen und deswegen, ja, bin ich der Meinung, also für mich persönlich war es die, was die vierte Wand.
Ja.
Ja. Aber pass mal auf, aber was mich noch interessieren würde, weil wir das jetzt im Nebensatz so haben fallen lassen. Wir haben ja letzte Woche, haben wir ja Stunden gefühlt, darüber diskutiert, wie das Ganze jetzt in Eregion weitergehen kann, was ist mit Galadriel und den Neuen und Sauron und wie geht das aus? Und jetzt haben wir ja die Erklärung dafür. Wir haben ja schon, du hast ja gesagt, zum Thema Galadriel, wie hast du es gerade vorhin gesagt? Galadriel haut ab, Galadriel flieht oder sowas oder keine Ahnung, oder bringt die Ringe in Sicherheit, und ich habe dann gesagt, oder auch nicht, weil am Ende des Tages, Sauron hat jetzt die 9.
Richtig.
Fandst du das zu einfach?
Naja, wir hatten ja letzte Woche ein paar Szenarien diskutiert und meine war ein bisschen konstruierter als deine, aber letzten Endes waren wir uns beide einig, irgendwie muss das ja so hinauslaufen, dass Galadriel wieder in den Besitz ihres Rings kommt, den ja Adda hatte, und irgendwie muss irgendjemand in Besitz der 9 Ringe kommen, der weniger edel ist in seiner Gesinnung, als es Galadriel ist. Und
ja,
ich finde, das haben sie gut gelöst, letzten Endes. Okay. Wenn man jetzt einfach diesen Cäsar-Moment ignoriert. Auch ignoriert, dass sie plötzlich außerhalb der Stadt sind, um diesen Moment zu erzeugen. Oder ich konnte diesen Ort nicht zuordnen. Wieso waren die im Wald wieder? Also ist Adam wieder zurück in den Wald gelaufen? Hat sich Sauron an allen vorbeigeschlichen? Aber müssen sie ja, das war ja ein Geheimausgang, wo die Elben dann rauskamen. Galadriel hat ja irgendwie so eine Flüchtlingsschar nach draußen geführt, hauptsächlich Frauen mit Kindern, damit es auch schön dramatisch wirkt. Aber jetzt habe ich den Faden verloren, worauf ich da hinaus wollte, aber es ging sich, um deine Frage zu beantworten, es ging sich für mich eigentlich ganz gut aus, besser als das, was wir uns letzte Woche überlegt hatten, wie dieser Ringtausch passiert. Dass er kommen muss,
okay,
war eigentlich klar, meine ich.
Okay.
Weil sonst hätte sie ja irgendwie nächste Staffel verlieren müssen, diese 9 Ringe. Die müssen ja an die Menschen kommen.
Ja, ja.
Ich meine,
ich fand nur, ja.
Ich meine, es wäre vielleicht interessant gewesen, wie sie vielleicht dann in der nächsten Staffel in Bruchtal sitzen und überlegen, so, jetzt haben wir 9 Ringe. Sollen sie nicht vielleicht doch 9 edlen Menschenkönigen geben? Das wird schon nicht so schlimm sein, weil wir wissen ja nicht, dass Sauron sein Blut da reingepackt hat. Weil das war ja der Ansatz, den du ja verfolgt hast, und das fand ich schon spannend. Das wird sich jetzt erledigt haben, tatsächlich, dieses Thema. Wobei ich mir auch nicht sicher bin, dass das Celebrimbor nicht doch erzählt hat. Aber sei es wie es wolle, ich meine, das ist jetzt müßig, drüber nachzudenken. Ich finde, es ist jetzt sehr simpel gestrickt. Wir haben jetzt 9 Ringe, die verteilt werden müssen. Ist das jetzt eine Staffelhandlung wert? Das werden wir sehen müssen. Also quasi, wie er jetzt diese 9 Ringträger auswählt oder so. Weil wir haben jetzt immer noch 6 eigentlich haben wir 7 Zwergenringe, wo wir nicht wissen, wer die demnächst tragen wird. Dazu eine Frage.
Richtig, ja.
Dazu eine Frage.
Ja.
Es gibt ja eine Totale auf die Ringe, Durin der Vierte jetzt so quasi so überlegt, so, wie werde ich denn die Zwergenreiche besänftigen mit den Schulden? Er guckt doch so bedeutungsvoll auf die Ringe. War der Papas Ring auch dabei?
Ja, in der Mitte.
Also haben sie ihn rausgeholt. Weil der fiel doch, der war doch auch in dem Tunnel. Also.
Nee, der hat den Ring abgelegt.
Ja.
Und hat ihn geschmissen, hat ihn abgelegt, keine Ahnung, aber der wurde eingeblendet, dass der da irgendwo an der Seite liegt. Also der ist quasi nicht mit Papa verschutt gegangen.
Okay, dann habe ich die Szene falsch gedeutet. Für mich war der eigentlich in den Tunnel und der Tunnel ist eingestürzt. Aber gut, dann hast du das anders wahrgenommen. Dann wird schon so gemeint gewesen sein. Okay, aber der Ring ist da. Das heißt, also wir haben, also wir müssen ja auch jetzt quasi 7 Zwergenringe verteilen. Wir müssen 9 Menschenringe verteilen. Ist das eine Handlung? Also wird das erfolgt das jetzt im Laufe der nächsten zwei Staffeln, dass wir auch erstmal die Träger kennenlernen, so ein bisschen? Also ein paar werden wir wahrscheinlich schon kennen.
Klar.
Okay. Naja, da bin ich mal gespannt.
Ich glaube, das wird Teil des Ganzen sein, ja.
Ja, so gesehen haben wir ja noch drei Staffeln, gell? Das ist eine Menge. Wenn man bedenkt, in welchem Tempo die erzählen.
Eigentlich noch eine Menge, ja. 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 Ich kann mir aber nicht vorstellen, keine Ahnung, dass jetzt ein Sauron sich aufs Pferd schwingt, einfach durch die Menschenlande reitet und sagt, willst einen Ring? Hier hast du einen Ring. Willst einen Ring? Hier hast du einen Ring. Das wird so, glaube ich, nicht funktionieren.
Es würde sich halt abnutzen, weil das ist ja schon eine große Zahl. Also bei den Zwergen, okay, das kannst du schon.
Ja.
Ist halt die Frage, ist der Bruder eine, also den kann man gut casten bestimmt, dann wird der Bruder vielleicht irgendwie ein Zwergenreich übernehmen mit Hilfe eines Rings oder er nimmt den Ring des Papas an sich statt der Krone oder er reißt Durin die Krone aus der Hand oder wie auch immer. Dann ist das eine Story, aber willst du dann die anderen 6 Zwergenkönige vorstellen? Ist das interessant?
Ach so.
Ich meine, kannst du gut casten, dann hast du da vielleicht Charakterköpfe. Das mag schon spannend sein, aber.
Oder man macht einen Kongress.
Ja, ja,
schon. Keine Ahnung, weißt du, so wie die Gefährten mäßig, dass man im Prinzip alle einlädt und sagt, also wir haben jetzt hier 7 Ringe. Und dann siehst du einfach nur die Ringträger. Ich weiß nicht, ob da jeder nochmal ein persönliches Porträt braucht.
Genau, das ist auch mein Punkt. Also ich glaube nicht, dass das...
Hat Círdan in dem Sinne ja auch nicht, ne? Der dritte Elbenträger.
Naja, doch.
Der ist jetzt aufgetreten, hat... Ja, aber der ist aufgetreten, hat 2, 3 weise Sätze gesprochen und das war's. Seit Folge 2 oder Folge 3 spielt er keine Rolle mehr.
Ja, aber er hat schon ein bisschen Screentime bekommen. Also so mit dem Bootstrip da, also ein bisschen Screentime hat er schon bekommen. Ich meine, wir werden wahrscheinlich nächste Staffel wiedersehen oder übernächste spätestens, weil letzten Endes müssen wir ja dann wahrscheinlich, oder werden wir wahrscheinlich sehen, wie er den Ring an Gandalf weitergibt.
Ja, aber ist die Frage, ob das nächste Staffel schon passieren wird.
Das ist bei den kann ich auch nicht sagen. Also vielleicht passiert es auch erst, ja, schwierig, keine Ahnung. Irgendwann wird es passieren. Ja, keine Ahnung. Müßig zu spekulieren. Ich meine, mit Blick auf die nächste Staffel werden wir mit Sicherheit ja auch noch sehen, wie Numenor untergeht.
Also die sind ja schon dabei. Es brennt ja schon.
Es brennt?
Ja, also zumindest die Einstellung. Elendil?
Diese
Elendil im Wald auf dem Pferd und da hat man ja schon Rauchschwaden gesehen am Horizont. Ja,
da haben sie wahrscheinlich irgendwas verbrannt. Aber was wir halt gesehen haben, ist diese Baum,
ja,
der die Blätter verliert. Das war ja, also das war massiv. Also jetzt ist quasi so die letzte Hoffnung fahren gegangen. Und das interessiert auch keinen mehr.
Wir sind kurz vor Untergang. Wir sind kurz vor Untergang. Und ansonsten, gut, die Frage ist, zum Beispiel Isildur, wird er wirklich bis nach Numenor geschafft? Das ist halt geil, ne? Ich meine, sein eigener Vater hält Isildur für tot. Das heißt, der Vater war bisher in Numenor, sein Sohn in den Südlanden und jetzt switchen die genau die Positionen. Das heißt, sein Vater macht in die Südlanden, während sein Sohn wieder in Numenor auftaucht.
Mhm.
Aber also der Grundstein ist ja gelegt. So, der Grundstein für Numenors Untergang, da sind nur noch irgendwelche Pisser am Werk. Ist gelegt. Elendil hat Narsil bekommen. Elendil hat seinen zweiten Sohn Onarion thematisiert. So, das heißt, die ganzen Grundsteine jetzt im Prinzip für das, was ja noch kommen muss, Gründung Gondor und so weiter und so fort, das ist gelegt worden.
Genau, das wird sich dann entfalten. Aber auf jeden Fall demnächst werden
genau.
Wir müssen ja sehen, also die
Vorstellung. Auch die Gründung von Bruchtal zum Beispiel. Haben wir jetzt gesehen.
Ja, stimmt. Ja. Also.
Also von daher.
Es ist noch genug Handlung da bin ich bei dir.
Ja, ja.
Aber wie sich's entfaltet, werden wir sehen. Ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin, noch so 2 Jährchen.
Ja, bis Staffel 3.
Stimmt. Und dann haben wir die Hälfte ungefähr.
Ja, je nachdem, ja.
Gregor, mit Blick auf die Uhr, wir haben schon wieder deutlich überschritten. Hast du noch Themen auf deinem Zettel?
Ich überlege gerade. Ja, eins.
Schieß los.
Auch wenn das ist nichts Thematisches. Das ist nichts Thematisches. Aber ich muss an der Stelle, muss ich ein weiteres Mal, ich werde nicht müde, das zu betonen, ja, Amazon oder Prime, ja, ihr kleinen Pisser da draußen, rafft euch doch einfach. Rafft euch. Ich habe keine Ahnung, wie es dir ging, ja. Aber ich mache am Fernseher meine Amazon-App auf. Oder meine Prime-Video-App mache ich auf.
Mhm.
Surfe zu Prime. Oder ich surfe noch nicht mal zu. Doch, ich surfe zu Prime, zack, oben, boom. Und das, ich konnte noch nicht mal auf Folge starten klicken. Sehe ich oben.
Oh nein, ich weiß. Teaser?
Ja, klar.
Spoiler.
Der Banner des Finales war. Keine Ahnung, hast du es gesehen?
Nee, tatsächlich habe ich nicht mal eine Ahnung, wovon du redest, ehrlich gesagt.
Okay. Ich mach dir ein Bild und dann schicke ich es dir. Da weißt du sofort, was ich meine.
Oh, ich ahne.
Das Banner des Finales war Galadriel Auge in Auge mit Sauron. Und zwar genau die Szene, wo er quasi beide Schwerter in der Krone verkniesknaddelt und dann dadurch beide die Klingen jeweils des anderen am Hals haben.
Okay.
Und das ist für mich, war das persönlich, das war ein Major Spoiler. Weil genau aus der Diskussion heraus, letzte Woche, ja okay, wie funktioniert das jetzt mit den Neuen? Und weil wir sind ja, also ich bin wir sind ja stillschweigend davon ausgegangen, ja, Galadriel hat die Neuen, die weiß, was sie da in der Hosentasche hat, die wird jetzt hier verduften. Mhm. Und dann siehst du da den Banner, wie die beiden im Fight sind. Und das war für mich ein Major Spoiler, weil in dem Moment wusste ich, okay, alles klar, das wird der Moment sein, dass Sauron an die Neuen kommt.
Ja, das stimmt. Das
und cool. Vielleicht sogar, gut, an Iren nicht, weil Iren hat ja Ada. Aber ich hasse sowas. Lass doch sowas sein.
Es ist schlampig.
Das ist doch scheiße, Mann.
Es ist schlampig, ich geb dir recht.
Ja, und ich habe das, keine Ahnung. Ich meine, wir haben schon so viele, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, wir haben vermutlich schon verhältnismäßig viel Prime-Serien gemacht, ja. Aber das ist Prime. Die hauen oben immer so einen Scheiß-Banner rein, der wirklich ein Major-Spoiler auf die Folge ist. Und da könnte ich kotzen bei sowas. Das ist Kacke. Das ist einfach Kacke.
Das stimmt.
Ja, also für die Leute, die da zumindest was drauf geben, also ich, so. Das war's. Das war das Ende.
Und was auch das Ende ist, nämlich das Ende der Folge, unserer Episode, so rum.
Und das Ende des Deep Dives, ne?
Und das Ende des Deep Dives. Tja, ich würde sagen, ich hau jetzt mal den Deckel drauf und du darfst den Leuten erklären, wie es weitergeht. ja, Leute. Ohne zu wissen, wie es weitergeht, ich bin nämlich jetzt auch gespannt, bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich weiß nicht, ob ich euch eine schöne Woche wünsche, ob ich euch eine schönere, längere Zeit aus der wünsche, keine Ahnung. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall eine tolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Macht es gut. Gregor, bitteschön.
Tja, jetzt hast du mir das ungeliebte Ende überlassen, oder was? Oh Gott, Alter, wie habe ich 200 Folgen mit dem Typen ausgehalten? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, liebe Leute da draußen, wir schließen damit ein weiteres Kapitel. Der 12. Deep Dive findet seinen Abschluss, indem wir heute die 8. Folge von Die Ringe der Macht Staffel 2 bequatscht haben. Gleichzeitig Jubiläumsausgabe Episode 200 für uns. Wie Goran schon gesagt hat, ich bin ehrlich, wir wissen noch nicht, wie es weitergeht. Also, Goran und ich, wir haben uns noch kein Nachfolge-Deep-Dive ausgeguckt. Von daher kann es sein, dass es die nächste Zeit etwas ruhiger wird. Schauen wir mal. Aber ich denke ganz, 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 ganz sicher, wir werden wiederkommen und das auch in endlicher Zeit versprochen. Bis dahin, habt ein absolut tolles Leben, bis wir wieder reinkrätschen werden. Bis dahin. Tschüssikowski.